Jawohl. Ja, man hört mich sogar. Ja, guten Morgen zusammen. Freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich darf heute ein bisschen was erzählen über Themen Federated Identities, Single Sign-On und das Ganze mit Windows Azure. Wie man sieht, ich bin kein Microsoft-Mitarbeiter, möchte mich da auch ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Tom Hofmann, ich bin als Senior Consultant bei Cambridge Technology Partners angestellt und kümmere mich dort um die ganzen Themen Identity and Access Management, Single Sign-On, Themen Cloud, Azure, PKI und Mobile Devices. Mit dem Hintergrund sind wir eben auch jetzt auf den Use Case gekommen, den ich Ihnen heute präsentieren möchte. Zu Anfangs ein bisschen Hintergrund. Wie kamen wir eigentlich dazu, das Ganze aufzubauen? Im zweiten Teil werden wir uns kurz mal das Thema Identity Federation anschauen. Ich weiß nicht, wer da vielleicht schon mit zu tun hatte, schon mal gehört hat, das Ganze schon mal angeschaut hat. Im dritten Teil dann mal, wie bringen wir das Ganze zusammen? Das heißt Identity Federation Dienste mit Windows Azure in der Cloud, Platform as a Service und alles, was dazugehört. Und im letzten Schritt haben wir dann noch verschiedene Use Cases zusammengestellt, damit man auch mal sieht, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, wir kommen bereits aus dem Identity and Access Management Bereich und wir sehen eigentlich immer wieder die gleichen Thematiken bei unseren Kunden. Wir haben heute unsere Kunden, die melden sich morgens an ihrem Laptop an. Im Hintergrund werkelt der KDC. Sie bekommen ein Kerberos-Ticket ausgestellt. Sie können jetzt Single Sign-On im Enterprise-Umfeld arbeiten. Das ganze Thema Autorisierung, wir haben die AD-Gruppen, die werden mitgegeben. Applikationen bedienen sich je nach Bedarf. Und im Idealfall mit einem schönen Identity und Access Management, damit das Ganze auch automatisiert vonstatten geht. Jetzt kommen aber unsere Kunden und sagen, wir haben immer mehr den Bedarf Cloud-Services. Wir haben viele Kunden, die lösen interne UC-Strukturen ab, geben das Ganze in die Cloud raus, gehen zu Office 365, möchten Themen wie Salesforce angehen, SAP, haben dazu dann natürlich auch die Thematik gerade aus dem Business getrieben. Jetzt möchte ich das Ganze aber auch noch auf meinem Mobile-Device haben. Ich möchte es auf meinem Tablet, ich möchte ganz schick unterwegs sein, nur noch mit meinem iPad, mit meinem Surface-Device. Wie kann ich jetzt das am besten noch nutzen? Viele haben VPN-Lösungen ausgerollt, dann sagt der Kollege, ja, funktioniert nicht so ganz, ich hätte das gerne out of the box im Browser, ich klicke da drauf, das funktioniert, will da nicht noch einen Tunnel öffnen, wie machen wir das? Wir haben immer mehr die Thematik, dass die Firmen untereinander agieren, interagieren. Momentan mit dieser klassischen Lösung, gut, wir hosten alles on-prem, wir legen nochmal Accounts im eigenen AD an, und jetzt sagt man einfach, es wird immer mehr, was können wir denn mit dem Thema Federation tun? Und eben, es wird immer mobiler, die Leute sind immer mehr unterwegs, sie sind nicht mehr an ein lokales Netz gebunden, dort wo Kerberos tätig ist. Sie möchten unterwegs sein, sie möchten über 4G rein, sie möchten über das Starbucks WLAN rein. All das sollen eigentlich diese Lösungen können. Und das sind eben jetzt die Herausforderungen, die wir einfach von unseren Kunden sehen. Das heißt, sie kommen und sagen, ja, es wird immer mehr. Wollen wir das wirklich noch alles selber handeln? Wollen wir wirklich noch selber unser AD mit zusätzlichen Identitäten aus x-beliebigen Partnerfirmen füllen? Was machen wir denn mit unseren Mobile Devices? Wie können wir jetzt unsere Applikationen dahin bringen, dass sie auch dort funktionieren, ohne nochmal Third-Party, Enterprise, Single Sign-On oder sonstige Software zu evaluieren und auch installieren und zu warten? Gerade beim Thema Cloud-Services, wir hatten das jetzt relativ oft, klar, die Daten würden außen liegen, aber jetzt auch mit den News der letzten Wochen, unsere Kunden fragen immer, ja, jetzt muss ich nochmal einen Account anlegen, ich muss nochmal einen Account in der Cloud anlegen für mein Office 365, ich muss nochmal einen Salesforce. Wer macht die ganze Wartung, wer schaut, dass dass die Passwortrichtlinien eingehalten ist? Können diese Applikationen das überhaupt für das, was wir brauchen? Wie sieht es aus mit Auditing, mit Logging, Password Reset, also die ganze Thematik um die Credentials drumherum. Wie können wir damit jetzt einfach umgehen mit diesen neuen Anforderungen? Dann natürlich der zentrale Punkt Integration der Cloud-Dienste. Wie bringe ich dir jetzt ohne kryptische Links, ohne irgendwelche Kopfstände zu machen in meine existierende Infrastruktur, wie kann ich das meinem Benutzer am schönsten benutzbar machen. Und eben das Thema Single Sign-On, ich will mich eigentlich nicht für jeden Dienst nochmal neu anmelden, es poppt wieder ein Fenster auf. Ein IT-Mensch mag dafür noch vielleicht Verständnis haben, aber das, was aus dem Business getrieben ist, die sagen irgendwann, wollen wir nicht, wir haben jetzt einmal das Passwort eingegeben, ich kenne das von meinem Laptop, das soll doch einfach gehen. Und was wir gerade aus Marketing-Sicht oft haben, wir wollen jetzt auch im Thema Identity Federation, da soll mal ein Facebook-Account nach einer Mailing-Aktion genutzt werden. Die Leute sollen sich mit ihrem LinkedIn-Account anmelden können. Sie sollen gewisse Sachen mit einem Google-Account machen können. Ja, wie wollen wir das machen? Wollen wir jetzt da selber was programmieren? Wollen wir das irgendwas integrieren? Nee, wir brauchen einfach eine Lösung, wo das out of the box funktioniert. Das war dann einfach an uns, ja, wie zeigen wir sowas auf? Wir können jetzt eine x-beliebige PowerPoint zum 10. Mal bauen. Wir können eine lokale VMware-Umgebung aufbauen. Das ist alles ganz schön und gut. Der Kunde sagt dann immer zu Recht, funktioniert das denn eigentlich in meinem Enterprise-Umfeld? Ich habe einen DNS-Dienst, ich habe Mobile-Devices, ich will nicht lokal 10 VMs starten, irgendwelche Ports umdrehen. Dann funktioniert das und dann der Kunde sagt, hey, wie kann man das wirklich sehen? Und das war einfach für uns die Idee, dass wir uns eine virtuelle Firma, Solution for Clouds, mal hergenommen haben und gesagt, gut, lass uns doch mal wirklich das Ganze aufbauen. Lass uns diese Anforderungen nehmen, lass uns diese Herausforderungen nehmen und wirklich umsetzen, so wie es in einem späteren Betrieb auch wirklich aussehen kann. Eben, es war relativ schnell klar, dass wir sagen, ja klar, wir packen das Ganze in die Cloud, wir benutzen das, was wir haben, Infrastructure as a Service, Plattform as a Service, mit Azure in diesem Fall. Aber wir möchten natürlich auch noch unterschiedliche Cloud-Dienste einbieten. Ich möchte noch sehen, ich möchte meinen Salesforce.com, möchte ich natürlich auch noch drin haben. Ich möchte SAP HANA-Applikationen mit integrieren. Ich möchte auch mal so ein bisschen aus dieser Windows-Welt rausgucken, weil das hört man ja auch oft. Ja klar, ihr kommt jetzt hier von Windows und von Microsoft und da intern funktioniert das ja alles wunderbar. Ich habe auch noch andere Applikationen, funktioniert das am Ende bei mir? Und als letzter Punkt eben dann auch noch eine Lösung, die wir wirklich mit einem Mobile-Device zeigen können, mit einem iPhone, mit einem Surface-Tablet, wo wir wirklich hergehen können und sagen, hey, das ist jetzt genauso, wie es bei dir eigentlich später mal aussieht. Du bist unterwegs mit deinem Gerät, du klickst auf einen Link und wir haben diese ganzen Themen, Single Sign-On, Federation, Social IDPs, einfach mal wirklich fertig am Laufen. Wie gesagt, wir haben eine komplette virtuelle Firma mal mit Windows Azure aufgebaut, haben uns dort die ganzen Infrastructure-as-a-Service-Dienste genutzt, das heißt virtuelles Netzwerk, virtueller Domain-Controller, virtuelle PKI, haben darauf aufsetzend unseren Federation-Service gebaut, den aber nicht einfach nur als Server, sondern mit Komponenten von Platform-as-a-Service, das heißt, wir nutzen innerhalb von dem Federation-Server die Thematik Load-Balancing, Scaling etc., werden wir uns nachher auch nochmal anschauen, wie das dann genau aussieht. Wir haben gesagt, okay, super, wir haben hier auch Office 365, UC-Infrastruktur, das integrieren wir gleich mit. Wir wollen wirklich sehen, wie funktioniert das auch mit alltäglichen Applikationen, Mailversand, Kalender, Exchange. Und bevor wir es eben selber aufbauen, haben wir uns da einfach auch wieder dem Office 365-Paket bedient und haben dort die ganze Infrastruktur integriert mit Single Sign-On und Identity Federation. Das Ganze ist auch komplett DNS integriert, was wir halt immer viel haben. Viele Kunden sagen dann auch mal, ja, bei so Teststellungen, das sieht immer alles ganz kryptisch aus, kann ich den Leuten nicht zumuten. Wir haben das auch mal wirklich ins DNS, in eine Nameserver-Umgebung von der Switch integriert, um auch mal wirklich zu zeigen, wir können das also Customized Branding abbilden. Wir haben eben Third-Party-SaaS-Angebote integriert, Salesforce, SAP, um auch dort einfach mal ein bisschen den Blick über den Tellerrand zu schauen und als letzter Punkt eben das ganze Mobile Device unterstützt. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Was haben wir gebaut? Wie gesagt, es ist alles innerhalb von Windows Azure abgebildet. Wir haben uns dort ein virtuelles Netz aufgebaut, haben dann so Standardkomponenten wie ein Active Directory und eine PKI und einen DNS-Server dort installiert, haben nebenbei noch ein Dursync-Server. Ich weiß nicht, wer mit Office 365 schon mal zu tun hatte. Wir synken also alles on-prem nochmal in die Office 365 Cloud. Hier also wirklich eher eine Cloud-zu-Cloud-Replikation zwischen den Diensten. Wir haben uns dann in SharePoint 2013 als Portalanwendung hingestellt, haben gesagt, okay, wir zeigen auch mal, wie es wirklich funktioniert mit Anwendungen, die wir relativ häufig treffen. Wie kann das wirklich aussehen, so ein Portal vom Kerberos loszulösen, auf ein Mobilgerät zu bringen und damit eben auch mit Federation zu schaffen. Dann haben wir zwei ADFS-Server aufgebaut innerhalb von einem Cloud-Service. Was wir hier gemacht haben, wir haben unterschiedliche Server genommen. Wir sind hier einerseits auf einen bestehenden 2012-Server gegangen, sind dann aber einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, gut, wir packen jetzt noch einen zweiten Server da dazu. Das ist jetzt ein 2012 R2 im Preview noch und stecken beide Dienste, die völlig eigenständig eigentlich laufen, innerhalb von einem Cloud-Dienst zusammen hinter einen virtuellen Load Balancer. Vorteile sehen wir gleich noch. Das ist jetzt nochmal so kurz unser Infrastructure-Teil und hier haben wir Thematik Platform as a Service. Unser SharePoint dementsprechend konfiguriert, dass er unserem Federation-Server die Authentifizierung übergibt. Das heißt, keine lokale Kerberos-Tickets mehr, kein lokales Username-Passwort anmelden, sondern alles über den Federation-Server in der Cloud. Dann haben wir einen weiteren Azure-Dienst angebunden, Azure Access Control Service. Der ist im Prinzip dafür da, eine Standardschnittstelle zu Social IDPs zu liefern. Das ist im Prinzip nochmal ein Federation-Server, den Microsoft in dieser Azure-Umgebung mitliefert und uns die Möglichkeit gibt, direkt auf die Identity Stores von der Google, von der Yahoo oder von Windows Live ID und Facebook zuzugreifen. Wie gesagt, wir sind weitergegangen, haben dann noch tatsächlich Software-as-a-Service-Applikationen angebunden. Hier eben einfach als Beispiel das Office 365-Paket mit SharePoint Online, mit einem Lync-Service, mit einem Outlook bzw. Exchange in der Cloud. Dann sind wir hergegangen, haben eine Beispiel-Applikation auf SAP gehostet, innerhalb der HANA Cloud, auch die angebunden. Und was auch immer oft kommt und was einfach ein beliebtes Beispiel ist, Salesforce. Viele aus dem Business fragen, was mache ich denn jetzt mit meinem Salesforce? Diese ganzen Applikationen gehen auch wieder direkt auf unseren Cloud-Service, auf unseren Federation-Service und haben somit die komplette Authentifizierung abgegeben. So. Dann würde ich jetzt einfach mal ganz kurz zeigen, etwas technischer, wie das Ganze aussieht. Das heißt, wir haben hier unsere Azure-Umgebungen mit den verschiedensten Cloud-Services, mit den verschiedenen virtuellen Maschinen. Wir haben hier auf Netzwerkebene einfach mal unser Beispielnetzwerk angelegt. Dort unsere Virtual Machines reindeployed, haben sie dem AD gleich gejoint. Sehen wir im Prinzip hier. Hier sehen wir auch, dass einer der Federation gestoppt ist. Das hat auch einen bestimmten Grund, auf den wir dann auch noch kurz zu sprechen kommen. Und wir haben hier im Prinzip unsere Cloud-Services. Eigentlich benötigt jede virtuelle Maschine, die wir deployen, auch einen Cloud-Service. Und daher haben wir hier ein bisschen mehr als nur unseren Federation Cloud Service. Wenn wir da jedoch reingehen, sehen wir auch, okay, es läuft nur eine Instanz. Das heißt, er erkennt über ein Load Balancer auch wirklich, ist der Dienst up and running, ist eine Komponente ausgefallen, wo muss man unter Umständen reagieren. Ein ganz schönes Thema ist später für den Betrieb, was wir jetzt neu unterstützen, das ganze Thema Scaling. Das heißt, wenn wir im Federation-Umfeld relativ viele Anfragen haben, große Anfragen haben, können wir jetzt mittlerweile auch einfach automatisiertes Scaling konfigurieren. Das heißt, je nach Wochentag, je nach Stundenabhängigkeit, können wir sagen, gut, von 8 bis 5, das ist unsere Business Hour, da brauchen wir wirklich viel Unterstützung. Da können wir hochskalieren, wir können CPU hochschrauben, wir können Instanzen hinzunehmen und können das Ganze also wirklich dynamisch skalieren und sagen, gut, am Wochenende soll eh keiner schaffen, da fahren wir wieder alles zurück auf Default-Werte. Wichtig eben wirklich einfach daher, wenn wir Federation gehen, ist der Federation-Service weg, fehlt natürlich die Möglichkeit zur Authentifizierung. Das jetzt einfach mal so als kurzer Einblick, wie das innerhalb von Azure aussieht. Wir können hier nochmal ganz kurz. Ich auf Delete klicken, das ist doof. Das ist also auch der Windows Azure ACS. Man sieht, der sieht auch ein bisschen anders aus vom Interface. Ist noch eine relativ alte Geschichte. Bin gespannt, wann Sie hier ein Update bringen. Nicht ganz so hübsch. Und hier haben wir eben wirklich die Möglichkeit, für Applikationen über ja, Chaining von verschiedenen Federation-Diensten hintereinander bis hin zum Google zuzugreifen. Nachher im Beispiel sehen wir auch nochmal, wie das technisch dann im Hintergrund im Prinzip abläuft. Ja, Einstieg Identity Federation. Also ich habe bei vielen jetzt schon gehört, bei vielen Kunden, das Thema ist ein Begriff, man hat das schon mal gehört, man hat das schon mal gesehen, aber so wirklich hands-on gesehen, wie es funktioniert, hat eigentlich noch kaum jemand. Was haben wir mit Identity Federation? Wir haben im Prinzip nur noch eine digitale Identität, von mir aus unseren AD-Account aus der Firma, den wir aber über beliebig viele Anwendungen benutzen können. Das heißt, wir müssen nicht mehr gehen und den Partner bitten, hey, leg mir noch einen Account an, ich möchte hier auf deine Applikation zugreifen, wir müssen auf einen gemeinsamen File-Share, sondern wir können wirklich eine digitale Identität mit einem Benutzernamen, einem Passwort für unterschiedlichste Anwendungen benutzen. Auch unabhängig davon, wo sie betrieben wird. Ist sie jetzt bei mir on-prem, ist sie in meiner DMZ, ist sie beim Partner, ist es wirklich als Cloud-Service betrieben, irgendwo gehostet, völlig egal, Identity Federation löst die komplette Thematik, wer bin ich von der Applikation. Dadurch gewinnen wir eben auch diese Single Sign-On-Funktionalität. Früher hatten wir Thema Single Sign-On gerade mit Enterprise-SSO-Lösungen, Aladdin oder RSA mit nochmal extra Software, mit einem eigenen Token, mit irgendwelchen Skripte. Das kommt jetzt mit Identity Federation im Prinzip out of the box. Genau, die Identity Federation, wir haben es später nochmal, oder beziehungsweise hier unten, ist zwar ein Begriff, der sich aber aus unterschiedlichen Protokollen zusammensetzt. Das heißt, wir haben entweder die Möglichkeit, SAML 2.0 zu nutzen, wir können die Web Standards, Federation und Trust nutzen oder mittlerweile auch OpenID. Also das ist eins von den dreien, muss die Applikation einfach unterstützen, zum Beispiel mit Windows Identity Framework, so wie auch ein SharePoint, der kann dann automatisiert Claims empfangen, verarbeiten und dann weitergeben. Das ist bei Fat-Client-Applikationen wird es ein bisschen schwieriger, aber eben so die ganzen neueren Dienste, die kommen jetzt eigentlich damit klar. Wie wir später sehen werden, das zieht sich sogar so weit, dass die iPad-App für Outlook Exchange mittlerweile SAML unterstützt und auch dort auf so einer Native-App genutzt werden kann. Genau, wir sind nicht mehr nur daran gehängt, dass wir eigentlich das nutzen können, was bei uns on-prem liegt. Wir können jetzt weitergehen und sagen, hey, lieber Partner, lieber Kunde, ich berechtige dich nur noch auf mein System, ich berechtige dich auf meine Ressourcen, aber die Authentifizierung selber liegt weiterhin bei dir. Die liegt in deinem AD und wenn du gerade in deiner Firma sitzt, am Kerberos an der Domäne angemeldet bist, der KDC dir ein Kerberos-Ticket ausgestellt hast, dann kannst du sogar Single Sign-On auf meine Applikation zugreifen. Wie gesagt, das ist momentan ein Punkt, sehe ich als IT-Leader jetzt momentan auch noch ein bisschen als Gadget, aber eben viele gerade aus Marketing fragen eigentlich immer danach, wie bringe ich eben sowas in dieser tolle Sign-In with Facebook-Button, wie kann ich das auf meinem SharePoint realisieren? Ich habe irgendeine SharePoint-App, die möchte ich jetzt eben nutzen, möchte ich den Leuten zur Verfügung stellen. Wie kann ich sowas machen? Und eben, was wir gerade angesprochen hatten, wir haben eigentlich die Auswahl zwischen unterschiedlichen Protokollen. Jedes, was, je nachdem, was mir gefällt, habe ich SAML, weil ich vielleicht noch verschiedene Webservices nutze, die auch mit Federation arbeiten können. Dann mache ich SAML. Möchte ich WS-Standards benutzen, dann kann ich diese benutzen. Das Schöne ist, ich brauche dafür auch nicht unterschiedliche Produkte, sondern das alles ist im Prinzip in einem Produkt zusammengefasst. Das heißt, ADFS unterstützt out of the box schon all diese Protokolle und kann damit umgehen. Ich muss es einfach nur entsprechend an der jeweiligen Stelle konfigurieren. Wie sieht das Ganze jetzt wirklich mal aus? Jetzt haben wir gehört, okay, wir können irgendwelche Identitäten nutzen, wir können irgendwelche Protokolle nutzen. Wie sieht das jetzt aber aus, wenn ich hier mal auf eine Applikation, eine sogenannte Relaying Party, zugreifen möchte? Ich schicke einen Access Request. Das ist jetzt gerade mal für das sogenannte Passive Profile, also für einen Browser, der auf den SharePoint geht, umgesetzt. Die App sagt, okay, ich kenne dich nicht, du hast noch keine Session, ich sehe kein Session-Token, kein Cookie, kein gar nichts. Und ich weiß, für mich ist jetzt der Federation-Server zuständig. Bitte geh dahin und authentifiziere dich erstmal dort. Daraufhin erhält der Browser einen Redirect, bekommt die Aufforderung, okay, geh zur Login-Seite vom Federation-Service. Der schickt ihm je nach Konfiguration, in dem Beispiel hier eine Form-Site zurück, sagt hier, bitte enter Benutzername, Passwort. Man könnte das auch erweitern, dass man sagt, okay, Mobile Devices werden automatisch redirected zu einer zertifikatsbasierten X509V3-Authentifizierung. Man kann sagen, okay, bist du innerhalb des Netzwerks, dann geht gleich direkt über Kerberos rein. Können also so ganz unterschiedlich abfangen. Im internen Netz möchte sich keiner nochmal mit Benutzernamen und Passwort anmelden, da soll das über Kerberos funktionieren. Super, wenn wir von außen kommen, stehen wir ein bisschen doof da, weil wir einfach kein Kerberos-Token haben, das wir dafür nutzen können. Darüber können wir dann einfach über eine Forms-Based-Login-Seite gehen. Das ist auch das, was ich später in den Abbildungen habe, denn das ist jetzt mein Cambridge-Laptop, das ist mein privates iPad nachher. Es ist also nichts Domain-Joined, da ist nichts irgendwas installiert, funktioniert aber eben trotzdem. Ich sage, Benutzer gibt seine Credentials ein, schickt die an den Federation-Server und der Federation-Server verifiziert sie dann im Prinzip nach hinten gegen den Identity Store. Im Normalfall wird es Active Directory sein, es kann irgendein LDAP sein, es können mehrere sein. Ich kann definieren, welcher Identity Store wann wie genutzt wird. Sage ich, gut, ich habe wirklich mein AD für interne Benutzer, habe aber noch ein LDAP für irgendwelche Partner jetzt doch noch aus der Vergangenheit. Die möchte ich aber damit einbinden, die möchte ich nicht verlieren. Also können wir da ja relativ flexibel die Identities definieren. Das AD schickt die Informationen zurück und der Federation-Server baut daraus im Prinzip ein Token, ein Stück XML, das er an den Benutzer zurückschickt mit genau den Informationen, die die Applikation möchte. Das ist jetzt auch der Unterschied zu einem Kerberos. Kerberos, super, wir haben Gruppen, wie oft sehe ich das? Token-Size-Problem. Wir haben leider einen User mit 300 Gruppen, super, die Applikation sagt dann Tschüss, weil sie einfach mit dem Kerberos-Token gar nicht mehr umgehen können. Ändert sich natürlich mit 2012 etc., die ganzen Limits sind nach oben verschoben worden. Was wir aber eben haben, eben Kerberos auf der einen Seite, beziehungsweise jetzt die neuen Dienste, die gar kein Kerberos können. Im Federation-Umfeld können wir wirklich definieren, welche Attribute, welche Informationen ich an welche Applikation schicken möchte. Ich kann sie sogar umbauen, ich kann sogar so weit gehen, dass ich einen SQL-Store daneben hänge und sage, authentifiziere dich gegen das AD, aber die Informationen holst du dir aus einer SQL-Datenbank spezifisch für die Applikation, die wir brauchen. Sobald der Benutzer das Token bekommen hat, beziehungsweise der Browser, gibt es einen neuen Redirect, der dann dieses Token im Prinzip an die Applikation schickt. Und die Applikation dann sagt, okay, das kommt von einem Federation-Server, dem traue ich, das ist ein Zertifikat, kenne ich, das ist alles digital signiert, beziehungsweise auch digital verschlüsselt nochmal. Und gibt dem User daraufhin im Prinzip den Zugriff frei. Das ist jetzt mal ein Ausschnitt aus einem Network Trace, wie das Ganze aussieht. Das heißt, wir haben oben den ersten Zugriff auf eine SharePoint-Applikation. Die SharePoint-Applikation erkennt, okay, es ist kein Fed-Off-Cookie, kein gar nichts da. Ich kenne den Benutzer bisher gar nicht. Ich weiß aber auch über meinen Trust, der muss jetzt woanders hin. Ich kann ihn nicht mehr selber authentifizieren, sondern gebe ihn weiter an die Federation-Seite. Der User gibt dann seine Informationen ein, man sieht diesen ganzen Ablauf und redirected zurück an die Applikation. Das ist dann auch, wie so ein Token mal aussieht, wenn man sich es genauer anschaut. Man sieht also wirklich, wer fragt an, welche Applikation ist es. Wir sehen hier unten, haben wir also dynamisch zusammengebaut, welche Informationen benötigt die Applikation. Denn wir kümmern uns nur noch um Authentifizierung. Autorisierung ist immer noch bei der Applikation selbst. Und dafür kann ich sagen, ah super, Benutzername ist dein UPN und deine Rollen dienen mir dann innerhalb der Applikation zur Autorisierung, was darf er, was darf er nicht, wo stecke ich ihn rein. Genau, das sind jetzt nochmal zusammengefasst. Wie gesagt, wir haben jetzt eine Trennung von der Applikation und der Authentifizierung. Das heißt, sie muss sich nicht mehr Gedanken machen, wie stelle ich sicher, dass der User über einen sicheren Weg authentifiziert ist. Das schließt auch Strong Authentication mit ein, das heißt Integration RSA-Tokens, SMS-Tokens aufs Handy. Das kann alles erweitert werden und die Applikation muss ich dafür nicht einmal mehr anfassen, sondern ich sage einfach, hier, gebt das an den Federation-Server, der kümmert sich drum und schickt einfach nur noch das SAML-Token zurück oder je nach Protokoll. Wir sind eben völlig unabhängig, wo diese Applikation auch steht. Braucht kein Kerberos, kein On-Prem. Das kann in der Cloud stehen, das kann bei einer Partnerfirma stehen, das kann zum Beispiel eine Lync Federation mit der Firma Microsoft sein, damit ich die Jungs auch direkt anchatten kann, etc. Wir sind also völlig flexibel, wo jetzt seit neuestem die Applikationen auch laufen. Das, was ich vorhin angesprochen hatte, im Vergleich zum Kerberos, haben wir jetzt einfach nur noch die Informationen für die Applikation bereitgestellt, die sie wirklich braucht. Das heißt, der Anwenderentwickler kommt oder der Anwendungsverantwortliche kommt zu uns und sagt, okay, die Informationen brauche ich, baue sie mir zusammen. Wir sind flexibel, wie wir uns diese Informationen holen. Wir können Custom XML Stores bauen, wir können eben eine SQL Datenbank aufbauen, wir können das AD benutzen. Wir haben oft die Fälle, dass gewisse Leute aus Business Attributen möchten, die sagen, müssen wir das AD erweitern? Da sagt natürlich der AD-Admin, nee, mein Schema erweitert mir keiner, weil dann können sie ja alle kommen und dann wird plötzlich jeder irgendwas. Und dann haben wir ein Problem. Und dann sagen wir einfach, okay, Benutzername, Passwort, das holen wir aus dem AD. Den ganzen restlichen Satz an Informationen holen wir uns irgendwo anders her und das kann dann auch Business selber pflegen. Dann sagt die IT auch, super, habe ich weniger Arbeit. Ihr könnt euch nicht beschweren, dass irgendwelche falschen Daten drinstehen. Macht das einfach selber. Wir sind, wie gesagt, unabhängig von demjenigen, der die Identität bereitstellt. Ob das jetzt On-Prem ist, ob das eine Social IDP ist. Eben der wichtige Punkt im Bereich Security. Wir haben nicht mehr das, wir müssen einen Benutzer anlegen. Wir haben IAM-Produkte, die dann zum Beispiel den kompletten AD-User nach Google Apps for Business synken. Das heißt, Benutzername, Passwort auch in die Cloud geschoben werden, etc. Sondern hier haben wir einfach den Vorteil, okay, wir können die Credentials on-prem halten mit all den ganzen Vorteilen, die wir haben, Auditing, Logging, Passwortrichtlinien. Und es funktioniert in Anführungszeichen out of the box. Das heißt, es reicht, wenn ich mit dem Browser auf den Applikationen unterwegs bin, wenn ich meine nativen Apps von den Herstellern habe, ich muss nicht einfach nochmal irgendwie ein Layer dazwischen reinziehen und sagen, okay, ich brauche jetzt aber nochmal was, was dazwischen hängt. Und eben, ich kann auch jetzt schon hergehen und kann sagen, ich nutze das ganze Thema Federation auf meinem Smartphone, auf meinem Tablet, auf meinem Laptop, auf meinem Desktop-PC, völlig egal. Wie haben wir jetzt das Ganze im Prinzip zusammengebaut? Das heißt, diesen Federation-Teil und das ganze Thema Azure. Wir haben jetzt, wie vorhin auch schon kurz erwähnt, das Problem oder die Thematik, ist der Federation-Server weg? Fehlt uns natürlich die Möglichkeit zur Authentifizierung, solange der Hersteller keine Out-of-Band-Management-Möglichkeit angibt. Dann haben wir gesagt, super, wir haben Load Balancer, wir haben Scaling, wir haben dort einfach die Möglichkeiten aus Azure, das zu nutzen, dann bauen wir diesen Service auch da drin auf. Das heißt, wir haben unser Customized DNS-Namen, den haben wir dann einfach mal schön auf unseren Cloud-Service in Azure gemappt, sodass wir hier auch verständliche Namen haben und nicht abhängig von unserem Partner immer wieder wechselnde DNS-Namen, was natürlich nicht so wirklich schön ist. Innerhalb von dem Federation Cloud Service haben wir zwei unabhängige ADFS-Server aufgebaut. Das heißt, es sind eigentlich zwei eigenständige Applikationen in demselben Cloud Service. Man könnte das Ganze noch ein bisschen splitten und sagen, gut, wir, im Normalfall hätte man mehrere Server, aber mit dem gleichen Datenbank-Backend. SQL aus der Cloud als Service genutzt, super. Was wir einfach gemacht haben, wir wollten nochmal zeigen, man kann so eine Art Pre-Prod-Umgebung damit bauen. Ich habe einen Server, hier unseren 2012-Server, der ist produktiv, der handelt alle Authentifizierungen für unsere Applikationen. Habe ich aber ab und an doch mal was, was ich neu testen muss. Ich möchte aber nicht bei jeder Applikation hergehen, den String ändern, das Zertifikat dafür ändern, sondern ich sage einfach, okay, ich setze innerhalb dem Service, dem Cloud-Service, noch einen zweiten Server rein, komplett eigene Datenbank, komplett eigene Applikation und kann sozusagen on the fly wechseln. Ich fahre den bestehenden 2012 runter, das ist mein Maintenance-Window, fahre den anderen hoch, habe eine komplett neue Config, kann mit allen bestehenden Applikationen testen, kann meinen Application-Ownern sagen, hey, teste, probiere es einfach und wenn er sagt, super, das ist so, kann man die Config rüberziehen, den Default-Server wieder hochnehmen und weiterarbeiten. Und eben das, was wir jetzt in unserer Demo, weil es natürlich zu klein ist, von den Zugriffen her nicht nutzen, aber wir haben das Ganze noch in einem Load Balancer verpackt, sodass wir wirklich die Möglichkeit haben zum automatischen Skalieren. Ich muss mir nicht mehr Gedanken machen, habe ich genug Rechenpower, kommen zu viele Anfragen, wie skaliert das Ganze nach oben oder auch nach unten? Wir haben ja doch die laufenden Kosten. Das heißt, im Minimalbetrieb will ich einen Server mit einem Core, das sollte mir genügen. Genau, das heißt, wir haben eine URL, die ist überall genutzt, mit einem Cloud-Server, aber so viele Server, wie ich dahinter eigentlich packen möchte. Dadurch haben wir eine hohe Verfügbarkeit, ich muss keinen Load Balancer selber behandeln, ich muss mich keine Gedanken machen, ist die Netzwerkverbindung up and running, haben wir irgendwelche Probleme, ich gebe es einfach raus an Microsoft. Ich kann sagen, okay, ich möchte jetzt auch einfach noch Server dazuhängen, mir ist das alles nicht genug, ich möchte per Default 2, 3, 4 Server haben, über Azure natürlich auch mit PowerShell geskriptet. Ich habe zum Beispiel auch die ganze Umgebung mit PowerShell aufgezogen, das heißt Copy and Paste, wir schieben das Ganze in der PowerShell hoch, das läuft innerhalb von 2 Minuten, habe ich dort einen neuen Server deployed. Eben Skalierbarkeit über das Load Balance Set, das heißt, wann möchte ich wie viel Rechenpower zur Verfügung haben. Wir haben diese Pre-Production-Umgebung, ich kann mir wirklich also da ein paar Gedankenspiele machen, wie möchte ich das einfach laufen lassen, wie möchte ich mir da nicht selber mal ein Bein stellen und mich eventuell von meinen Applikationen absägen. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, okay, dann ich will auch gar keinen SQL-Server mehr betreiben, ich will nicht installieren, ich will ihn nicht betreiben, ich nehme den einfach als Dienst aus der Cloud mit hinzu und sage, dieser SQL-Server ist jetzt einfach unser Backend für deinen Federation-Server. Genauso skaliert der natürlich auch nach oben und nach unten. Das erwähnte PowerShell-Management, das heißt, ich denke, die meisten sind doch auch schon relativ fit in dem Thema, das heißt, ich kann relativ schnell das Ganze mal umkonfigurieren, Neues hochschieben, mir eine Config runterziehen, ich kann mir ein lokales Backup ziehen, whatever. Und wir können das Ganze mit Hybrid Cloud im Prinzip auch integrieren. Das heißt, das ist jetzt natürlich ein reiner Cloud-POC, weil unsere IT wäre, glaube ich, nicht so happy, wenn ich anfange, jetzt in unserer Domäne rumzufuhrwerken. Aber wir können natürlich über Hybrid Cloud-Szenarien das Ganze auch anbinden, sagen, hey, mein AD bleibt lokal, meine Datenbank bleibt lokal, aber ich möchte einfach den Load Balancer und den Federation Server aus Azure benutzen. So. Dann auch mal ganz kurz, wie das Ganze aussieht. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren SharePoint, der in dem Fall jedoch so konfiguriert ist, dass er einfach das komplette Thema Authentifizierung nach außen gibt auf unseren lokalen Federation-Server. Und das ist auch diese vorhin erwähnte Forms-Based-Login-Seite, bei der sich dann die User von Hand authentifizieren können, sagen, okay, super. Das ist jetzt auch noch das alte, wer es vielleicht kennt, das ist jetzt unser Federation Server 2012 oder ADFS 2.0 auf einem Server 2012. Jetzt kann ich aber hergehen und sagen, gut, finde ich jetzt nicht so toll. Ich starte einfach mal meinen zweiten Federation Server. Ich möchte jetzt mal was Neues ausprobieren. Wir haben eine neue Config. Wir möchten die neuen. Ups, gleich aufgelöst. Wir haben die neuen Features von ADFS 2012 R2. Da ist einiges dazugekommen, was eben auch gerade das Thema Multifactor Authentication angeht, was das Thema Customizing angeht. In dem Fall nicht, also eigentlich schon. Es ist im Prinzip, es ist ein interner Webserver. Wie wir den nach außen geben, kann ich entweder über einen dedizierten ADFS-Proxy bauen in der DMZ oder ich kann auch eine bestehende UAG, TMG-Umgebung, je nachdem, was ich gerade habe, was ich jetzt vielleicht auch ablösen möchte, mit gewissen Produkten jetzt einfach end of life gehen, kann ich ihn auch da integrieren, also je nachdem. In dem Fall haben wir jetzt keinen Proxy gebaut. Genau, einfach als Demo. Wir könnten hier natürlich jetzt nochmal einen Webserver hinstellen, sagen, okay, das ist jetzt der Proxy, den natürlich auch wieder geloadbalanced dahinstellen und dann sagen, gut, intern direkter Zugriff auf dem ADFS und nach außen gepublished wird es aber nur über den Proxy-Server. Jetzt haben wir hier unseren zweiten ADFS gestartet. Jetzt gehen wir einfach her und sagen hier, die wollen wir jetzt gerade nicht mehr, wir machen einen Shutdown. Hier nochmal auf die SharePoint-Applikation zugreifen. Warten wir jetzt einfach noch auf den Load Balancer, bis er auch wirklich alles hat. Jawohl, das sollte passen. Wir haben jetzt im Umfeld relativ kleine Server, von daher braucht es ab und an auch mal ein bisschen Zeit, bis die ganzen Dienste im Hintergrund gestartet sind. Was wir jetzt hier eben haben, ist der frisch gestartete Federation Server mit dem R2. Damit man auch mal sieht, also das Management funktioniert wie eigentlich bisher mit Remote Desktop relativ easy. Wir können auch PowerShell Remote Commands absetzen. Wir sehen auch, dass es der neue Server ist. An der wichtigsten Neuerung im Server, wir haben hier unten nämlich wieder einen Startknopf. Das wichtigste Feature überhaupt. Wir sehen wieder alles sehr schön. Na komm. Genau, jetzt hat er den Hintergrund auch geladen, jetzt sind alle Dienste oben. Wir sehen jetzt hier auch das Management mal von so einem Federation-Server. Wir sehen also, wer stellt bei uns die ganzen Identitäten aus, wen haben wir hier eingebunden. Wir haben hier einmal das lokale Active Directory, wir haben hier das Thema Social IDPs. Welche Applikationen habe ich konfiguriert, sind am Laufen? Und jetzt eben neu für die, die es kennen, auch das Thema Authentication Policies pro angeschlossener Applikation. Es geht jetzt so weit, dass wir auch mittlerweile unbekannte Geräte registrieren können. Wir können sagen, gut, für diese Applikation ist aber eine Device Registration notwendig. Machen dann im Prinzip einen Redirect auf eine ADFS-Seite, die mit der lokalen Domain-PKI interagiert und dann auch ein Zertifikat auf das Gerät schreibt. Im Prinzip Mobile Device Management, um zu sehen, welche Geräte haben sich jetzt wie dafür registriert, um auf meine Applikation zuzugreifen. Mit dem ganzen Thema natürlich, dass die Admins auch Zertifikate löschen können, Zertifikate sperren können, etc. Jetzt sehen wir, sind wir hier auf einer ganz anderen Seite gelandet. Eben, das ist jetzt ein ADFS R2-Server. Sieht jetzt vom Layout auch schon mal ganz anders aus. Wir sehen jetzt auch hier, dass unser SharePoint uns die Möglichkeit gibt, unterschiedliche Applikationen auszuwählen. Damit wären wir dann eigentlich auch schon bei dem Thema Use Cases. Wie sieht es jetzt aus, wenn wir auf unseren SharePoint zugreifen möchten? Das heißt, wir haben hier unseren initialen Request. Wir geben das Ganze im Browser ein und der SharePoint erkennt, okay, du hast kein entsprechendes FedAuth-Cookie, du bist bisher nicht authentifiziert. Ich schicke dich jetzt erstmal weiter an unseren Login-Service, der auf den Load Balancer zeigt und der durch diesen Switch jetzt eben auch auf den neuen Server verweist. Wir können dann unsere Credentials eingeben, dadurch, dass wir nicht Domain-Joined sind, bekommen das Token zurück für den SharePoint-internen STS. SharePoint arbeitet schon mit Tokens und leitet dann unseren Browser mit entsprechenden Berechtigungen auf die initiale Seite weiter. Wenn wir uns jetzt mal angucken, dann gehen wir jetzt hier und sagen, gut, ich habe jetzt meinen Domain-Account, ich möchte das Ganze mal nutzen. Das heißt, ich logge mich hier mal ein. Hoffentlich habe ich jetzt ohne zu schauen das Richtige getippt. Ich sehe jetzt auch einige Redirects innerhalb von dem Browser, bis wir eben dann wirklich hier endgültig auf dem SharePoint landen. Das heißt eben, das Claim wurde jetzt ausgestellt, ich habe alle meine Infos aus dem AD bekommen und bekomme nur noch den Claim mit, den ich jetzt hier für meine SharePoint-Applikation brauche. Später werden wir sogar sehen, wie wir einfach mit einem Google-Account auch entsprechend berechtigt auch wieder auf die gleiche Portal-App zugreifen können. Haben wir ja gesagt, okay, wir haben jetzt aber auch noch Single Sign-On. Wie sieht denn das jetzt aus? Also wie kann ich jetzt mal wirklich von einer Applikation zu einer anderen springen, ohne dass ich mich neu anmelden muss? Das heißt, ich habe jetzt hier, okay, super, ich habe meinen SharePoint, habe meine Dateiablage gemacht, möchte jetzt aber zum Beispiel noch kurz Mail checken. Mail ist, wie gesagt, bei uns als Office 365-Dienst integriert. Und wir kommen sofort auf Outlook Web App. Das heißt, auch hier passieren im Hintergrund diese ganzen Redirects. Der sagt, okay, Outlook erkennt, ich habe einen lokalen Federation-Dienst dafür, er schickt mich an den Federation-Dienst, der Federation-Dienst erkennt, ich bin bereits angemeldet, ich habe bereits eine Session, sagt, aha, woher kommst du denn? Von Office 365, super, ich stelle dir die Claims mit allen Informationen zusammen, die du genau hierfür brauchst und schicke dich dann automatisiert weiter. Und eben um nochmal den ganzen reinen Microsoft-Kontext zu verlassen, sagen wir, super, jetzt gehen wir nochmal weiter. Wir sehen hier oben wieder die kurzen Redirects. Möchte jetzt aber auch noch Salesforce. Unsere Kollegen aus dem Sales-Department haben uns da noch was geschickt. Ich muss da bitte was machen. Lande ich auch noch hier. Hier ist auch die Thematik, je nach Anbieter haben wir auch die Möglichkeit, ein sogenanntes Provisioning on the fly zu machen. Das heißt, wenn noch kein Benutzerprofil da ist, ich komme zum ersten Mal in die Applikation ran, wird mir automatisch ein Account angelegt. Ich kann im Prinzip sofort in der Applikation arbeiten. Wo wir das relativ häufig haben bei Kunden, ist Thema WebEx. Das heißt, WebEx angebunden an einen lokalen Federation-Dienst mit einem Auto-Provisioning. Das heißt, das muss sich eigentlich keiner mehr um diesen WebEx-Dienst kümmern. Die Benutzer bekommen einfach den Link, bekommen die Berechtigung. Ich kann innerhalb von dem Federation-Server steuern, wer darf auf WebEx zugreifen. Die greifen das erste Mal darauf zu, klicken Login, werden intern über Kerberos sofort angemeldet, bekommen neues Profil und können ab da ihre Online-Meetings starten. Und wenn sie natürlich dann später mit dem iPad unterwegs sind oder sonst wo, können sie das auch weiter benutzen. Einfach damit wir das Ganze nochmal komplett haben. Das ist jetzt auch die angesprochene SAP-Applikation. Das ist jetzt einfach mal diese Default Henna Cloud-Applikation für Beantragung von Urlaubsanträgen. Auch noch eine ganz wichtige Sache. Und auch hier SAP erkennt, okay, bitte geh zum Federation-Dienst, hol dir dort alles, was du brauchst und komm wieder zurück. Das sind im Prinzip hier die Schritte, wir fragen an, der Dienst leitet uns zurück an den Federation-Server. Wir haben hier verschiedene Cookies innerhalb vom Browser, die dazu dienen, dem Federation-Server zu sagen, okay, wir sind bereits angemeldet, mussten mich nicht nochmal fragen nach Benutzername, Passwort. Wir validieren die Session, holen uns die Informationen, die wir brauchen und schicken den Benutzer wieder zur entsprechenden Applikation zurück. Social IDPs. Jetzt möchte ich eben das Ganze nochmal mit Google machen. Ich sage so, okay, super, Google-Accounts kann ich natürlich schlecht im eigenen AD haben. Was heißt, mein SharePoint schickt mich natürlich wieder zurück zu meinem ADFS-Server. Und in meinem ADFS-Server sage ich jetzt aber, ich möchte jetzt gerne mit meinem Google-Account da reinkommen. Der traut im Prinzip wieder einem anderen Federation-Server, dem Windows Azure ACS. Und der wiederum hat einen Trust auf den endgültigen Social IDP. Das heißt, ich gebe meine Benutzerdaten für Google ein. Google schickt über ein ganz anderes Protokoll, nämlich OpenID, die Sachen zurück. ACS transformiert die Geschichten in Same, schickt es wieder an unseren Federation-Server und der Federation-Server könnte jetzt nochmal Anpassungen pro Applikation vornehmen und den Benutzer dann endgültig an die SharePoint-Applikation schicken. Machen wir mal zu. So. Ja. Gehen wir wieder dahin. Also nicht ausgelockt. Dann. Man sieht, die Sachen speichern sich zum Teil deswegen, einfach weil sie innerhalb vom Browser gehandelt werden und auch dort abgelegt werden. Das heißt, es ist nicht browserübergreifend. Jetzt hier hat er sich jetzt gemerkt, okay, ich habe mich einmal mit meinem lokalen Login schon angemeldet. Den möchte ich jetzt aber nicht verwenden, sondern, wo haben wir denn? Gehen wir mal hier rüber. Internet Explorer. nachdem wir dort jetzt schon eine offene Session haben und auch das ganze Windows Azure Thema über einen ADFS-Server, der Microsoft selber läuft, müssen wir uns jetzt hier natürlich auch erstmal ausloggen. Ausgeloggt. Und können uns dann neu einloggen. In dem Fall sagen wir, gut, wir wollen jetzt mal ein Social IDP nehmen. Jetzt sehen wir wieder eine neue Login-Seite, das ist im Prinzip die von Azure ACS, kann customized werden, ist einfach mal zur Optik, dass man erkennt, okay, wir landen hier wirklich auf einer anderen Seite. Sag ich, super, ich möchte jetzt meinen Google-Account nehmen. Und lande im Prinzip mit meinem Google-Account auf meiner SharePoint-Applikation. Hier oben sogar erkennen kann, es ist jetzt wirklich mein Account, den ich in dem Fall berechtigt habe. Wird das irgendjemand probieren, bekommt dann natürlich eine Access Denied-Seite, wo er sagt, nee, du, dich kenne ich nicht, du hast keine Member-Role, Admin-Role oder sonstiges. Ich kann dir keinen Zugriff auf die Applikation geben. Aber eben auch das ist möglich und genauso wie wir hier Google nehmen, können wir natürlich auch einen Partner darauf berechtigen. Wir können einen Kunden darauf berechtigen und sagen, benutzt euer eigenes AD, ihr müsst euch keine neuen Credentials merken, kommt einfach mit dem, was ihr habt. Ja, viel geredet, viele sagen dann immer, ja super, du hast es jetzt hier von deinem Windows 8 Laptop ausgemacht, das ist ja alles ganz schön und ganz nett. Wie sieht das Ganze jetzt aber mal wirklich mit einem Mobile Device aus? Das heißt, ich baue hier wieder meinen initialen Request auf über einen Browser. Ich werde weitergeleitet, gebe Benutzername, Passwort ein und lande am Ende wieder auf meiner Applikation. Und da es immer gefragt wird, ist es natürlich jetzt nicht Microsoft abhängig. Ich habe jetzt hier mein iPad. Kann hier sagen, super, ich möchte jetzt meine E-Mails abrufen. Und lande wieder auf der vorher gesehenen Seite. Kann mich jetzt mit den Credentials aus meiner Domäne dort anmelden. Ja, man hat ganz sichere Passwörter. Ich sage ja, man ist ja an lokale Passwortrichtlinie gebunden. Und wie wir sehen, wir landen hier direkt über ein iPad, über einen ganz anderen Weg, wieder auf der gleichen App, mit den gleichen Credentials, ohne dass ich mir Gedanken machen muss. Was wir natürlich auch noch sehen, der Punkt hier oben, hey, Microsoft hat uns jetzt aber eine native App gegeben, weil, was ich bei vielen Kunden sehe, Google Apps for Business, super, wir schmeißen Lotus Notes raus, gehen jetzt in die Cloud, wir gehen zu Google, die sind günstig, da funktioniert jetzt alles. Und dann kommt der erste Manager und sagt, ja super, ihr habt jetzt Federation, möchte ich jetzt auf meinem iPad benutzen. Dann stehst du da und musst leider sagen, ja, die Google hat euch das gut erklärt, aber ihre nativen Apps unterstützen keinen SAML 2.0. Das heißt, wenn der gute Manager einen Termin checken will, eine E-Mail checken will, muss er jedes Mal auf seinen Browser gehen, muss sich dort anmelden, muss in seinem Browser aktiv nachgucken. Ist natürlich super, das möchte jeder. Ich meine nicht, dass ich jetzt auf einen Termin erinnern werden möchte, wenn er ansteht. Das sind also Sachen, die man einfach bei so einer Thematik wirklich beachten muss. Wirklich mit den Herstellern auch reden, man muss sich das Ganze anschauen und nicht einfach nur sagen, super, Google Apps for Business unterstützt SAML, stimmt, aber eben nur im Browser. Google Apps for iOS, wieder ein anderer Produktname, unterstützen das eben in keinem Fall. Und das sind so ein bisschen Tricks, auf die man achten muss. Jetzt im Prinzip als letzten Use Case eben das Ganze mal im Zusammenhang mit Office 365 und SkyDrive Pro. Weiß nicht, SkyDrive Pro, das ist immer so ein bisschen verwirrend, ist ja eigentlich nur eine Fileablage in einem SharePoint. Beides wird von der Microsoft angeboten als Apps. Wir starten unsere Apps, wir bekommen wieder den Check über den Federation Server und bekommen direkt innerhalb der App den Vorwort wieder, okay, super, du bist eingeloggt, du hast einen aktuellen Account, du darfst wirklich drauf zugreifen. Und jetzt nochmal gucken, ups, da ist eine Sperre. Dann haben wir jetzt also wirklich hier unsere native OWA-App, wir können die aufmachen und unser HDMI-Anschluss hat sich verabschiedet. Ein bisschen schade. War eigentlich recht schön. Oh, Wackelkontakt. Das heißt, wir haben jetzt wirklich unsere OWA-App, eine native iOS-App, kein Surface oder sonstiges unten drunter, aber wir können über SAML 2.0 auch hier wieder auf unsere Claims zugreifen. Und eben, das funktioniert nicht nur mit einer, sondern je nachdem auch mit unserem SkyDrive Pro, dass wir auch hier auf den SharePoint wieder zugreifen, auf einen ganz anderen Weg, über einen ganz anderen Client, aber basierend auf der gleichen Federation-Technik. Und eben man sieht, ob der Federation-Server on-prem ist, in der Cloud, sonst wo, ist uns eigentlich relativ egal. Ja, jetzt eben, wir sind auch zeitlich jetzt dann schon am Ende, wir sind auch schon von der Präsi her am Ende. Einfach nochmal kurz zusammengefasst, was haben wir heutzutage für Anforderungen und Herausforderungen mit dem ganzen Thema Cloud? Was haben wir für Möglichkeiten mit Federation? Was haben wir für Möglichkeiten, wenn wir das Ganze in Verbindung bringen mit Azure? Welche Möglichkeiten ergeben sich durch die Infrastructure as a Service, Plattform as a Service Dienste? Wie können wir mit den mobilen Endgeräten umgehen und wie kann man auch wirklich Social Identities integrieren in das Ganze? Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch, sind denn noch Fragen? Jetzt haben wir ein bisschen was gesehen. Wir können jetzt gerne nochmal Fragen beantworten. Ansonsten bin ich nachher auch am Microsoft bzw. am Cambridge Stand vor Ort den ganzen Tag. Die Präsi wird, glaube ich, auch verteilt von der Microsoft. Dort sind dann auch nochmal alle Kontaktdaten hinterlegt. Von daher weiß ich nicht, ob wir... Genau, das ist aber der ACS, den wir gesehen haben. Also Windows Azure hat ein Active Directory, das stimmt. Also ich kann über den Forefront Identity Manager bzw. einen Ableger davon alles in die Cloud schieben. Momentan die Anbindung von so einem ADFS-Server, der als Infrastructure as a Service betrieben ist, an das AD-Thema, ist noch nicht ganz so einfach. Aber ja, das ist natürlich auch noch so ein Thema, was kommen wird. Ich benutze mein AD als Software as a Service in Azure, hänge dann meinen Federation-Server vorne dran und betreibe das Ganze. Ob ADFS wirklich selber als Software as a Service kommt, müssen wir uns von der Microsoft überraschen lassen.
Okay, das ist eben, dieses Szenario kann ich mit dem ADFS, den Azure anbietet, nicht abbilden.
Genau. Ja, genau. Ja, genau. Sie hatten klar.
Ja, wenn jetzt eine Sprachfirma einbinden möchte.
Genau. Genau, im Prinzip, Sie brauchen auch einen Federation-Server. Das heißt, die Partnerfirma muss irgendeinen SAML- oder WS-kompatiblen Server hinstellen, damit einfach über diese Standardprotokolle der Zugriff auf das AD gewährleistet ist. Das heißt, genau, das Ganze läuft über X509 V3-Zertifikate, wo wir sagen, okay, das Zertifikat benutze ich A, um den Dienst zu identifizieren, ein zweites Zertifikat, um Token zu signieren, dass es auch wirklich von dort kommt. Und der dritte, das ist auch noch für Token Encryption. Ich kann nochmal Token mit dem Zertifikat im Prinzip verschlüsseln und habe darüber dann die Vertrauensstellung, dass das Token wirklich von einem akzeptablen Provider kommt. Der Austausch der Metadaten zwischen beiden Federation-Server funktioniert über XML, habe ich jetzt hier im Beispiel nicht. Das heißt, man muss auch gar nichts von Hand eingeben. Man macht Copy and Paste, schickt das XML-File dem Partner, der importiert ist und man sieht, okay, das ist also der Thumbprint vom Signing-Zertifikat, das ist der Thumbprint vom Service-Zertifikat und kann darüber den Trust herstellen. Sonst noch Fragen? Dann vielen Dank fürs Interesse. Oh, Entschuldigung.
Ich bin auch versteckt.
Mhm.
Da ist es standardmäßig 3 Stunden.
Das ist die Synchronisation der Daten über den Dürsync. Die hat mit dem ADFS an sich wenig zu tun. Das heißt, je nachdem, wie oft eben das Profil angelegt wird im Office 365 über den Dürsync-Lauf, erst dann ist natürlich das Mapping da zwischen dem UPN, der über das SAML-Token kommt, und dem Office 365. Das ist aber eher eine Geschichte, wo man sich den Sync-Lauf im FIM anschauen müsste. Es ist ja der FIM-Sync-Service im Prinzip drunter. Und sagen müsste, okay, je nachdem, wie oft der repliziert, kann ich dann auch, darf jetzt nicht sagen, gut, Microsoft ist, glaube ich, keiner mehr hier. Das geht zum Teil über PowerShell viel einfacher, dass man in den FIM hernimmt, dort wirklich einen PowerShell-Connector macht, das Ganze auch erweitert, mit gleich Lizenzen aktivieren, etc. pp., was ich sonst über die Oberfläche machen müsste und dort dann zum Teil viel schneller und flexibler unterwegs bin. Und sobald das Profil angelegt ist, kann ich über ADFS im Prinzip gleich darauf zugreifen. So, habe ich noch irgendjemanden übersehen? Glaube nicht. Da! Nein, von der lokalen Domäne in das Office 365. Das ist im Prinzip, Office 365 hat kein Provisioning on the fly. Wir müssen dort vorher die Benutzerinformationen aus dem lokalen AD in die Cloud bekommen, in den Cloud-Dienst. Und dafür hat Microsoft im Prinzip eine abgeänderte Version des Forefront Identity Managers zur Verfügung gestellt, der genau diesen Sync macht. Genau, das ist der Dürsync, der das im Prinzip aus dem Active Directory in das Office 365 transferiert.
Und der ADFS,
der ADFS bleibt auf dem lokalen AD, sagt dann aber, okay, jetzt kommt hier der Tom Hofmann mit seinem Benutzernamen, gibt das an das Office 365 und der findet dann im Prinzip einen synchronisierten Account und sagt, ah super, das Dürsync hat ihn irgendwann mal angelegt, ich kenne dich, ich gebe dir jetzt dein Postfach. Dann nochmal vielen Dank. Wie gesagt, Präsentation gibt es dann noch mit Kontaktinformationen, beziehungsweise eben ich bin den ganzen Tag auch hier noch verfügbar für direkte Fragen und Antworten. Super, vielen Dank.